Mir fällt auf, die meisten Lieder, die wir heute singen, sind von Manfred Siebald. Das traust du dich auch nur, weil Bärbel nicht hier ist.
Ja, vielleicht, das war rein als Zufall, ich habe nicht dran gedacht. Aber du hast recht.
Manfred Siebald, ja, Lieblingsinterpret von Bärbel. Wir haben heute als Thema, oder als Thema vorgegeben, im Prinzip Johannes 15. Für die beiden Damen aus der Kinderklasse, die ja heute zum ersten Mal im Gottesdienst sind. Johannes Evangelium, Kapitel 15, Verse 1 bis 8, das ist das Thema vom Weinstock und den Reben. Und Gott spielt sehr oft mit diesem Bild. Er zeigt uns ja verschiedene Bilder, die er uns gibt. Das Bild des Weinstocks benutzt er sehr häufig. Im Alten Testament schon können wir das lesen, immer wieder. Israel ist dieser Weinstock, den er sozusagen aus Ägypten herausgeführt hat und in dem versprochenen Land Kanaan eingepflanzt hat. Und leider war es so, dass Israel, die Juden, Gott immer wieder unglaublich enttäuscht haben. Es war immer wieder eine große Enttäuschung für ihn. Ich kann mal kurz aus Hesekiel, 17. Kapitel, die Verse 6, 7, 8, vorlesen. Und zwar geht es darum, dass Gott einen Weinstock eingepflanzt hat. Und dann heißt es, und es wuchs und wurde ein ausgebreiteter Weinstock mit niedrigem Stamm, denn seine Ranken bogen sich zu ihm und seine Wurzeln blieben unter ihm. Und so wurde es ein Weinstock, der Schößlinge hervortrieb und Zweige. Und dann kam ein anderer großer Adler mit großen Flügeln und starken Schwingen. Und siehe, der Weinstock bog seine Wurzeln zu diesem Adler hin und streckte seine Ranken ihm entgegen. Der Adler sollte ihm mehr Wasser geben als das Beet, in das er gepflanzt war. Und er war doch auf gutem Boden an viel Wasser gepflanzt, sodass er wohl hätte Zweige bringen können, Früchte tragen und ein herrlicher Weinstock werden können. Das Bild, das Gott hier macht, ist, er selbst, also dieser Adler, ist hingekommen und hat eben einen neuen Weinstock eingepflanzt, so wie er es wollte. Sollte nur ein niedriger Weinstock bleiben. Dann kam der Versucher, ein anderer Adler, und hat quasi dem Weinstock gesagt, du kannst noch mehr bekommen. Ja? Es geht ja immer um das noch ein bisschen mehr haben. Und schon hat sich der Weinstock diesem Adler zugewandt und wollte mehr Wasser und wollte größer werden. Und Gott kritisiert das eben hier. Und geht sogar so weit, die Geschichte geht so weit, dass er einen Ostwind hervorruft, der trocken ist und den Weinstock absterben lässt. Die Juden taten nicht, was Gott wollte. Ja, sie wollten so leben, wie sie es für richtig hielten. Die Natur unterliegt ja bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Die Bäume schlagen aus im April, genau wie dieses Video, die Bäume schlagen aus und geistlich ist es eben genauso, dass wir gewissen Gesetzmäßigkeiten unterliegen. Es gibt einfach bestimmte Regeln und Richtlinien, die Gott gegeben hat und so funktioniert das. Die Frage ist nur, sind wir bereit, uns dem unterzuordnen und das zu wollen und das für uns zu akzeptieren? Oder nicht. Der erste Punkt, den ich heute machen wollte, ist, ein Christ lebt nicht aus sich selbst. Das Beispiel vom Weinstock macht es ganz klar, ihr seid die Reben, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ohne mich könnt ihr nichts tun, ist ein Vers in dem Abschnitt. Wir sind nicht in der Lage, ohne Jesus auch nur irgendeine Frucht hervorzubringen. Wir brauchen ihn, wir sind eingepfropft in ihn. Gott hat das so gemacht. Gott hat diesen edlen Weinstock, diesen unüberwindbaren Weinstock einmal eingepflanzt. Vor ungefähr 2000 Jahren hat er das vollbracht. Und nun werden eben, weil dieser Weinstock nicht direkt am Holz die Frucht trägt, sondern die Reben, die drauf sind, und dort kommt dann die Frucht hervor. Und das sind nun mal wir. Wir sind diejenigen, die quasi diese Früchte tragen. In Matthäus, Kapitel 13, gibt es einen Hinweis auf Früchte. Ja, ihr kennt die Stelle, Matthäus Kapitel 13, Vers 8 und Vers 23. Hier ist ein Hinweis darauf, was ein Einzelner tun kann, damit er Frucht trägt. In Vers 8 heißt es, einiges fiel auf gutes Land und trug Frucht, einiges hundertfach, einiges 60-fach, einiges 30-fach. Wer Ohren hat, der höre. Und wenn er diesen Vers dann auslegt, Jesus, heißt es im Vers 23, bei dem aber auf gutes Land gesät ist, das ist, der das Wort hört und versteht und dann auch Frucht bringt und seine Frucht und der eine trägt hundertfach, der andere 60-fach und der dritte 30-fach. Das gute Land, der gute Boden ist das weiche Herz, ist das demütige Herz, ist das glaubende Herz, das annimmt, was Jesus sagt, was Gott vorgibt, und so ist er in der Lage, Frucht zu tragen. Es gibt auch einen Weingärtner. Ja, Weinstock, Reben, Früchte, aber es braucht einen Weingärtner. Und der wird, Gott der Vater selbst, wird als Weingärtner bezeichnet. Und der Weingärtner geht ran. Erstens einmal ist er der Kenner und Wisser. Einer, der das in- und auswendig beherrscht, alles weiß, was er tun muss, jeder Handgriff sitzt, jeder Schnitt sitzt. Aber es ist nun mal so, dass auch dieser Abschnitt sagt, dass jede Rebe, die Frucht trägt, gereinigt wird. Jetzt geht Gott, der Weingärtner, glaube ich, nicht drum mit Spülmittel, um die Reben dann zu reinigen, sondern es ist vielmehr ein Zurückschneiden und ein Beschneiden. Es ist etwas, was schmerzhaft sein kann oder auch schmerzhaft ist, wenn wir beschnitten werden, wenn Dinge uns weggenommen werden, die wir liebgewonnen haben. Vielleicht sind es Verletzungen, die alt sind und oder alte Verletzungen sind, die zu gewissen Verhaltensmustern geführt haben, die wir gewohnt sind, wo wir immer wieder zurückgehen oder hineingehen und die Gott einfach nicht gut findet, die der Frucht im Weg stehen. Und das nimmt er uns weg. Und das ist dann schmerzhaft, wenn er liebgewonnene Dinge uns wegschneidet. Oder aber auch Sorgen. Ja, er sieht da eine Rebe, die sich ständig Sorgen macht, der ständig Angst hat, finanzieller Natur, dass er das einfach wegnimmt. Dass er einfach zeigt, ich bin bei dir, ob du das Gefühl hast, viel Geld zu haben oder wenig Geld zu haben. Oder er nimmt uns Zeitfresser, schneidet die ab, weil die im Weg stehen. So arbeitet Gott mit uns und beschneidet eben jeden Einzelnen, damit er noch mehr Frucht trägt. Im Hebräer Kapitel 12, Vers 11 ist natürlich diese bekannte Stelle der Auslegung der Züchtigung. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, die scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Ja, der Moment des Schnittes ist unangenehm, ist schmerzhaft, mögen wir nicht. Aber dann, hier geht es weiter, danach bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Ein Jünger, der das kennt, der schon in der Vergangenheit das erlebt hat, beschnitten worden zu sein, Dinge abgeben hat müssen, die er eigentlich liebte und gemerkt hat dann, dass es gut ist, dass es angenehm ist, dass er selber nicht loswerden konnte, dass hier der Weingärtner, der Experte, etwas gemacht hat in seinem Leben, was ihn dann wieder vorwärts bringt. Und wer liebt es nicht, Früchte zu tragen? Aber es gibt auch eine unglaublich herausfordernde Stelle. Der zweite Vers und der sechste Vers in diesem Abschnitt haben es schon ganz schön in sich, und zwar indem er sagt, eine jede Rebe, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und im sechsten Vers, wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Das ist sehr ernst. Das ist unglaublich herausfordernd. Das heißt, nicht Frucht zu tragen hat Konsequenzen, hat die Konsequenz, weggeworfen zu werden, weggenommen zu werden, hat die Konsequenz, brennen zu müssen, verdorben zu werden. In der griechischen Übersetzung ist das hier, dieses Nicht-Frucht-Tragen, wird nicht das Verneinungswort OU benannt, oder O, sondern Mä, M-Ä. Und das heißt so viel wie eben ein Nicht-Frucht-Tragen-Wollen. Also wirklich eine Haltung desjenigen, der nicht möchte, der das verneint, der das nicht kann oder gerade nicht in der Lage dazu ist, sondern der vom Herzen her die Entscheidung getroffen hat, ich möchte das nicht. Also jede Rebe, die einfach nicht Frucht tragen mag, die wird er wegnehmen und wird sie ins Feuer werfen. Lukas 13 kann ich kurz vorlesen, einen Abschnitt von einem Gleichnis von einem Feigenbaum. Er sagte ihnen, aber dieses Gleichnis hatte einer einen Feigenbaum. Lukas 13, Vers 6 bis 9. Lukas 13, Vers 6. Er hatte einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg, und er kam und suchte Frucht und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner, sieh, ich bin nun 3 Jahre lang gekommen und habe Frucht gesucht an diesem Feigenbaum und finde keine, so hau ihn ab, was nimmt er dem Boden die Kraft? Er aber antwortete und sprach zu ihm, Herr, lass ihn doch dies Jahr, bis ich um ihn grabe und ihn dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht, wenn aber nicht, so hau ihn ab. Das ist ja schon eine sehr konsequente Stelle. Bevor man jetzt in Panik verfällt, gibt es eine angenehme Stelle dazu noch, und zwar im 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 9. Da schreibt Petrus an die Jünger, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Also 3 Jahre ist er zu diesem Feigenbaum gekommen, hat keine Frucht gefunden, eigentlich müsste er schon abgehauen werden und ins Feuer geworfen werden, aber noch einmal gibt es eine Chance, noch einmal soll um ihn gegraben werden, noch einmal soll er gedüngt werden. Schauen wir, vielleicht verändert sich seine Herzenseinstellung, damit er doch noch Frucht bringt. Also wir sollen niemals die Gnade Gottes verschmähen, denn der möchte, wie es hier ja ganz klar heißt, dass er möchte nicht, dass irgendjemand verloren werde, sondern dass jeder Mann zur Buße finde. Jeder Mann versteht, wie herrlich es ist, umkehren zu können, seine eigene Sünde zu sehen und wegzugehen und zu sagen, nein, ich will das nicht mehr. Wie wunderbar es ist, Jesus nachzufolgen. Also das möchte Gott von ganzem Herzen, dass jedermann zu dieser Erkenntnis findet. Also erster Punkt, ein Christ lebt nicht aus sich selbst, sondern ist an dem Weinstock. Er braucht Jesus, er kann nichts tun ohne Jesus. Zweiter Punkt, ein Christ lebt nicht für sich selbst. Zweiter Punkt, ein Christ lebt nicht für sich selbst. Ein Jünger, also eine Rebe, ist so eine Art Zwischenhändler. Ich war jetzt unten bei meiner Familie, der Freund von meiner Schwester, die sind ja beide nicht verheiratet, ist halt so. Aber sie haben jetzt ein Kind zusammen und das sieht so aus wie ich übrigens. Ich bin ja ganz stolz auf mich, meine Mutter hat ein Foto ausgegraben, wo ich 8 Monate alt war. Und schau mir das Foto an, und ich habe es wirklich selber gesehen, sieht genau gleich aus wie ich. War so stolz, es hat meiner Schwester nicht so gepasst, aber bitte. Und der ist Holzhändler, also nein, der ist Sägewerksbesitzer, der hat ein eigenes Sägewerk. Und der kauft in erster Linie Laubholz ein, meistens in Süddeutschland, und gleichzeitig verkauft er es dann wieder. Und zwar fertige Bretter und fertige für Fußböden und so weiter. Solche Dinge macht er. Also er kauft zuerst das Holz ein, dann machen die alles in ihrem Sägewerk und dann verkauft er das Ganze wieder. So eine Art Zwischenhändler ist er. Und das sind auch wir als Reben. Wir sind eine Art Zwischenhändler. Wir nehmen die ganze Kraft aus dem Weinstock, alles, was wir brauchen, kriegen wir daher und dann geben wir die Frucht hinaus. Dann tragen wir diese Frucht. Da ist nichts für uns selbst mit dabei, sondern das ist unsere Aufgabe. Das ist unser Job, den wir haben, am Weinstock zu sein und Frucht zu tragen. Es funktioniert ja alles, auch Gott ist da, der Weingärtner, der alles richtig macht und beschneidet, damit wir auch Frucht tragen. Aber es ist eben nicht so, dass wir sagen können, ja, was habe ich jetzt davon? Wo ist mein Lohn? Was bekomme ich dafür? Ja, könnte die Kuh ja fragen, was habe ich davon, dass ich Milch gebe? Und das Huhn fragt sich, ja, was bitte, ich lege hier jeden Tag ein Ei. Und was habe ich davon? Aber genauso ist es für einen Jünger. Es ist doch der Sinn des Lebens, für Gott Frucht zu tragen. Es ist der Sinn des Lebens, mit beteiligt zu sein am Werk, das Gott vollbringt. Und wir sollen dankbar sein dafür. Wir sind ja keine Blumen, die nur rumstehen und schön sind, sondern wirklich Weinreben, die tatsächlich Frucht tragen sollen und auf denen Frucht gesucht wird. Das ist unsere Lebensaufgabe, Lebensinhalt. Und wir können mit Freude und Stolz eben dankbar sein dafür, dass wir Gott dienen können, indem wir das für ihn tun dürfen, um so zu leben. Lukas Evangelium, Kapitel 17, Vers 7 bis 10, kann man von der Einstellung eines Arbeiters einmal etwas hören. Und zwar schreibt da Lukas, wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet und sagt ihm, wenn er vom Feld heimkommt, komm gleich her und setzt sich zu Tisch. Wird er nicht viel mehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendessen, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, danach sollst du auch essen und trinken. Dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was befohlen war? So auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, so sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Jetzt kannst du natürlich sagen, ich habe hier 60 Mal Frucht getragen, ich habe Dinge getan, ich habe vielleicht sogar jemanden zum Glauben geführt, ich habe mich eingesetzt und jetzt soll ich auch noch sagen, ich bin ein unnützer Knecht. Genau das verlangt Gott von dir. Dass du das sagst, um demütig zu bleiben wahrscheinlich, um nicht stolz zu werden über die Taten, die du nur vollbringen kannst, weil du direkt an diesem Weinstock bist und eine Kraft durch dich fließt, die du sonst nie und nimmer kennenlernen würdest. Deswegen solltest du mit dieser inneren Haltung, mit dieser Einstellung dabei sein. Danke Gott, dass ich überhaupt für dich arbeiten darf und dass ich dir dienen darf. Der entscheidende Vers in diesem Abschnitt ist der vierte, was das Fruchttragen betrifft. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst. Wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Jetzt ist die Frage, welche Frucht will Gott von uns sehen? Was ist es, was er haben möchte? Da haben wir natürlich die bekannten Ausdrücke aus dem Galaterbrief 5,22 wie Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. All das kommt heraus, wenn wir eben mit Jesus zusammen verbunden sind. Dann die Frucht unserer Lippen, die Jesus bekennen, Hebräer 13,15. Also auch bereit zu sein, zu sagen, warum bin ich so? Ich tue mir ganz schwer damit, das passiert mir relativ häufig, dass ich angesprochen werde in der Arbeit oder sonst auch, du bist so ein netter Kerl oder du hast etwas gut gemacht, warum passiert das? Und dann habe ich nicht den Mut zu sagen, ich bin eigentlich gar nicht so, weil ich kenne mich ganz gut, sondern das ist wirklich Jesus. Und diesen Mut dann zu haben, es ist wegen meines Glaubens, es ist Jesus, der das in mir vollbringt. Den Mut zu haben, zu bekennen. Und das sollten wir machen. Hebräer 13,15, es ist die Frucht unserer Lippen, die Jesus bekennen. Wenn wir etwas gut, wenn wir gelobt werden, dass wir das Lob weitergeben an unseren Herrn, der diese Dinge in uns vollbringt. Und dann ist auch noch Epheser 5,9, die Güte, ja, die Gerechtigkeit und die Wahrheit, die mit uns sind. Das sind Früchte, die Jesus oder der Vater bei uns sehen möchte. Und Menschen natürlich, die gewonnen werden für das Reich Gottes. Soweit zur Predigt über Johannes Kapitel 15, Vers 1 bis 8. Wir sind diejenigen, die Früchte tragen sollen. Vers 8 heißt es dann noch, darin wird nämlich mein Vater verherrlicht, dass wir viel Frucht bringen, also dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Da sagt Jesus, werdet meine Jünger, nicht seid meine Jünger. Ja, warum sagt er das? Weil wir immer weiter lernen sollen. Wir sollen weiter beschnitten werden, noch mehr Frucht bringen. Weiter beschnitten, noch mehr Frucht werden. Noch tiefer wachsen in der Erkenntnis. Niemals zu sagen, okay, jetzt Schulabschluss, aus, ich habe das Abitur, mir reicht's, ich höre jetzt auf zu lernen. Das gibt's nicht bei Jesus. Es geht weiter bis zu unserem Tod. Sollen wir wachsen, wir sollen seine Jünger werden, sollen mehr verstehen, was an uns getan wird und wie sich Gott dadurch verherrlichen möchte. Vers 7 heißt es auch, wenn wir in ihm bleiben, werden wir bitten und wir werden es bekommen. Gott wird unsere Bitten erfüllen. Er wird unsere Gebete erhören. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass wir in ihm sind und bei ihm sind. Und so möchte ich einfach darauf hinweisen, dass wir uns keine Gedanken machen sollen, ob wir jünger sind oder ob wir alles richtig machen, sondern vielmehr das ausnutzen sollen, vielmehr in diesem Zustand zu leben, nicht sich Gedanken zu machen, ob wir Früchte tragen, sondern einfach Jesus zu sagen, das wird geschehen, weil die Umstände hat Gott längst geschaffen. Und er selbst ist da als der Weingärtner, als der Kenner, als derjenige, der alles weiß und der jeden Handgriff beherrscht und bei dir die richtigen Schnitte setzen wird, damit du noch mehr Frucht trägst. Amen.